Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
Hallo Andreas.
Hallo.
Machen wir wieder weiter. Wir haben nochmal jetzt hier so uns überlegt, über was könnten wir uns noch unterhalten. Und da ist mir eine Sorte eingefallen, die in den letzten zwei Jahrgängen ich auch in den Keller bekommen habe. Eine extrem spannende Rotweinsorte. Und zwar nennt sie sich Blauer Hängling. Schon irgendwie so ein verrückter Name. Ich stelle fest, bei meinen Kunden fällt er auf, der Name. Er bleibt im Kopf. Sind immer ein bisschen verwundert über die Namensgebung. Ich selbst bin überrascht über diese Rotweinsorte, was sie kellertechnisch mir da beschert. Macht viel Spaß, aber ich will jetzt mal gar nicht vorgreifen, sondern gebe jetzt wieder das Wort an dich. Blauer Hängling, was ist das? Wo kommt es her? Was dürfen wir uns drunter vorstellen? Was dürfen sich unsere Weinliebhaber, wenn sie den Wein im Glas haben, sich für eine Geschichte im Kopf zusammenführen?
Ja, also einmal ist es auch eine Sorte, die tatsächlich vorher ausgestorben war und ich wüsste auch nicht, wo es diese Sorte sonst noch gäbe. Die war also faktisch ausgestorben. Ich habe sie wiedergefunden in Saale-Unstrut, in dieser Weinregion bei Höhnstedt, in der Nähe von Halle. Und auch wieder Fränkisch Burgunder in der gleichen Lage, also im Ostteil von diesem Weinbaugebiet, der aber schon seit der Reblaus quasi sich selber überlassen ist, also eine verbuschte Weinbergslage, die so um 1880 rum aufgegeben wurde, weil da die Reblaus ins Gebiet kam und die haben sich dann die Reben irgendwie gehalten, trotz Reblaus. Aber das Gebiet ist jetzt verbuscht und teilweise auch bewaldet. Es ist im Grunde nur ein kleiner Rücken, Südhang, der auch mal terrassiert war ursprünglich mit drei Terrassen. Aber heute wachsen da hauptsächlich Schlehen und andere Hartriegel und solche Sachen drauf. Wenn ich es richtig interpretiere, ist es eine Weinbergslage gewesen, wo also neben den wurzelechten Reben auch immer mal noch ein paar Obstbäume dazwischen gepflanzt waren, so ähnlich wie in der Heidelberger Gegend, wo auch immer Kirschbäume oder sowas dabei waren. Und in dem Fall kann man viele Zwetschgen finden oder Pflaumen und auch Birnbäume und also wahrscheinlich waren die schon zwischen die Reben gepflanzt, immer in größeren Abständen natürlich, damit es nicht zu viel Schatten gibt. Aber das hat irgendwie offensichtlich in diesem Gebiet, so ähnlich wie in Heidelberg auch, dazugehört, dass man noch so Obstbäume zwischen die Reben gepflanzt hat. In Speyer war es ähnlich. Und die Sorte war also auch irgendwo verwildert. Sie hing in so einer in so einem Rosengebüsch, an einer Stelle, wo der Bauer, der den Acker nebendran bewirtschaftet und irgendwie Getreide da anbaut, immer mal wieder gerodet hat, damit ihm die Schlehen nicht in den Acker reinwachsen. Und dann hat er da halt mal reingeschnitten, sag ich mal, na, relativ grob, so 2-3 Meter tief rein. Und nicht jedes Jahr offensichtlich, aber so, dass halt der Unterwuchs oder diese Gebüsche halt sich nicht entwickeln konnten. Und das hat aber dazu beigetragen, dass eben quasi diese Überreste von diesem Weinberg erhalten geblieben sind. Und teilweise sieht man noch diese Pflanzungen Meter auf Meter, also die Stöcke. Viel Elbling war da mit drin, aber eben auch ein paar Rotweinsorten. Und eine von diesen Rotweinsorten war eben der Blaue Hängling neben Fränkisch Burgunder oder diesem schwarzen Guenoir und dann auch noch Trollinger und Adelfränkisch und viel Elbling und Heunisch wahrscheinlich und Traminer. Also das war eine kunterbunte Mischung. Immer mal wieder Trollinger, das ist eigentlich auch interessant, wo man eigentlich gar nicht erwartet. Ja, also selbst jetzt da in Saale-Unstrut, ich habe den auch öfters in Franken gefunden, auch an der Mosel mal, Trollinger immer wieder da auf den Terrassen, also ziemlich weit verbreitete Sorte. Aber heute geht es um den blauen Hängling.
Genau.
Und der hing da also in diesem Rosengebüsch und ich habe ihn nicht wiedererkannt auf Anhieb, habe ihm dann erstmal vorläufig den Namen Morion gegeben, weil er mich irgendwie an dieses Mörchen erinnert hat. Aber von dem Namen bin ich jetzt wieder weggekommen, weil wir einen anderen Morion haben oder ein anderes Mörchen. Frühes und spätes Mörchen, da brauchen wir jetzt nicht noch eins. Obwohl es mindestens 20 Morions gegeben hat. Also das ist auch eine Gruppe für sich, eine ziemlich komplizierte Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, er hieß jetzt einfach mal Arbeitsname Morion, ja, weil er so ein ähnliches Blatt hatte wie das Mörchen. Und habe den da mitgenommen. Er war am Anfang auch einfach viruskrank, sodass ich die Sorte eigentlich erstmal groß nicht beachtet habe. Aber ich habe sie dann in dieses Projekt eingeschleust, was in Berlin stattgefunden hat, von der Humboldt-Uni, die ja mit den Geldern vom Bund quasi, das war sozusagen mein Nachfolgeprojekt, eine ganze Reihe von ostdeutschen, also ehemaligen DDR-Sorten zusammengesammelt hat mit meiner Hilfe, um sie virusfrei zu machen. Und den habe ich dann den blauen Hängling noch dazugegeben und habe den dann irgendwann noch nach Jahren virusfrei zurückgekriegt. Und habe den dann in der Zwischenzeit, nachdem ich ihn im Nachbau hatte und er sich da auch im Nachbau ziemlich verändert hat, muss ich sagen, auch identifizieren können. Und zwar entspricht die Sorte einer Sorte, die der Herr Trummer beschrieben hat aus der Steiermark und die von diesen Kreuzerbrüdern, die diese ganzen Gemälde gemacht haben, diese wunderschönen Gemälde von Rebsorten als Gouache, ist er abgebildet und man erkennt ihn eigentlich.
Also was ist abgebildet?
Als blauer Hängling.
Ja.
Ist er abgebildet und so habe ich ihm diesen Namen dann auch gegeben, weil es halt ziemlich eindeutig ist, dass die Sorte, die da abgebildet ist, diesem blauen Hängling entsprach, der ja quasi als ausgestorbene Sorte in meinem Werk keinen Namen hatte. Ja,
also es war schwer zu identifizieren.
Also hätte es die Abbildung nicht gegeben, müsste ich heute nicht. Und dieser blaue Hängling ist auch in der Steiermark relativ schlecht beschrieben, muss ich sagen, weil also der Trummer hat ja erstmal sein Werk geschrieben, sein erstes 1841 und dann hat er noch ein zweites geschrieben 1855 und in dem zweiten Werk sind halt ein Haufen Sorten drin, die die nicht jetzt so typisch waren für die Steiermark, aber die er vom Babo gekriegt hat oder aus anderen Quellen, ja, also einfach so Sorten, die Maribor, also geht ja hier ums Sortiment in Maribor, also Marburg, was früher zur Steiermark gehört hat, als Slowenien. Und da war dieses weinbauliche Zentrum, was eben für die Steiermark zuständig war. Und da stand auch quasi die zentrale Sammlung, die der Trummer quasi dann benutzt hat, um seine Sorten zu beschreiben. Und die Sorte selber hat er gar nicht beschrieben, also weder in dem Frühwerk noch im Spätwerk, aber sie ist abgebildet bei diesen Kreuzerbrüdern. Also die haben 130 Gemälde von diesen Mariborer Sortimentssorten gemacht und da war eben auch dieser blaue Hängling drin. Also wir haben eigentlich so ähnlich wie beim Kerner quasi eine Abbildung, die ziemlich gut ist, das ist ja naturalistisch. Aber quasi gar kein Text dazu, weil der Trummer die Sorte selber nicht beschrieben hat. Also die muss relativ spät erst in dieses Sortiment gekommen sein, als der Trummer seine Bücher schon geschrieben hatte. Ja. Und früher hat man ja nicht immer ständig neue Auflagen gemacht. Man musste ja mit der Hand schreiben und das drucken und so. Also das war damals nicht so einfach, wie wenn man einfach da in der Datei noch eine Sorte dranhängt. Ja. Also wie auch immer, also sie ist abgebildet, aber sie ist nicht wirklich beschrieben worden, aber man erkennt auf der Abbildung eindeutig, dass es dieser blaue Hängling ist. Der Name ist auch ein bisschen schwierig, weil man mit dem blauen Hängling ja eigentlich den Tauberschwarz verbindet. Also wir haben dieses gängige Synonym blauer Hängling für den Tauberschwarz. Das ist eine Wortschöpfung oder eine Zuordnung von einem Herrn Moog, der 1937 quasi dieses Synonym Hengling dem Tauber Schwarz zugeordnet hat. Wobei ja schon in der Beschreibung der deutschen Rebsorten damals oder unter der Nazi-Herrschaft schon mal den Fehler gemacht hat, dass er den Grobrot und den Süßrot, also Süßrot Tauberschwarz und den Grobrot quasi zusammengeworfen hat. Hat aber von beiden Sorten eine Skizze gemacht. Und einmal ist der Grobrot, ist wahrscheinlich unser Cotta Petit Crab, wenn man so will. Also sieht zumindest so aus. Und der Süßrot, in dem Fall alias Hengling, ist der Tauberschwarz von heute. Ja. Und also eigentlich hießen die Sorten Süßrot und Grobrot oder Grobschwarz von mir aus. Aber es sind eigentlich zwei verschiedene Sorten, die auch unterschiedlich aussehen. Also, dass die zusammengemengt worden sind später. Und Oktoberschwarz war eigentlich ein Synonym für den Grobrot und nicht für den Süßrot. Gut, also gut, da ist einiges durcheinander gekommen.
Andere Baustelle.
Ja, andere Baustelle. Jedenfalls ist dieses Hengling-Synonym eigentlich besetzt durch den Tauberschwarz. Ist aber auch nicht so einfach, weil es gibt unter diesem Namen Hengling sowohl einen Süßrot als auch einen Süßschwarz. Und früher galt es quasi als identisch, aber macht irgendwie wenig Sinn, wenn eine Sorte Süßrot hat, dass man sie dann auch schwarz nennt. Und den Sinn dahinter habe ich eigentlich erst verstanden, als ich den Süßschwarz gefunden hatte, weil das ist die Mutter vom Tauberschwarz, also von diesem Süßrot. Und der Süßschwarz hat tatsächlich eine schwarze oder grauschwarze Traube und der Süßrot hat immer so einen rötlichen Schimmer noch sehr lange, also wird dann irgendwann schon blau, so ähnlich wie der blaue Silvaner, ja, aber behält irgendwie noch so einen Touch rötliches an seinen Trauben, also ziemlich lang. Und insofern macht diese Bezeichnung Süßrot und Süßschwarz durchaus Sinn für diese zwei Sorten, die ja quasi Mutter und Tochter darstellen. Ja, so habe ich das interpretiert. Also der originale Süßschwarz wäre dann quasi die Sorte, die ich Süßschwarz genannt habe, deswegen. Und der originale Süßrot wäre der heutige Tauberschwarz. Aber beide hießen sie Blauer Hengling. Und dann gibt es noch einen anderen blauen Hengling im Atlas von Barbo und Metzger abgebildet. Und dieser blaue Hengling ist in der Tat der Süßschwarz. Ja, also nochmal eine Untermauerung, dass
das ist ganz was anderes ist, ne?
Also vollkommen anders, ja. Ist aber der Süßschwarz abgebildet, wobei dann der Barbo im Folgewerk von Barbo und Metzger das auch nochmal unter die Lupe genommen hat und dann irgendwie schreibt, dass dieser blaue Hengling, der da im Atlas abgebildet sei ja gar nicht der Grobrot, der da auch als Skizze abgebildet ist mit seinem runden Blatt und deswegen sei auch der Name irgendwie falsch, Hengling und hin und her. Also da war irgendwie echte Verwirrung drin. Und dann gab es den Namen einfach als Namen auch beim Herrn Singel, also Blauer Hengling Singel, Rebsorten von Württemberg, aber nicht wirklich so beschrieben, dass man irgendwas dahinter vermuten könnte, war einfach da. Für Württemberg in bestimmten Regionen, da irgendwo Cannstatt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber er hat den nicht wirklich beschrieben, dass man jetzt sagen könnte, das war der blaue Hengling aus der Steiermark oder so. Es war halt nochmal ein Hengling. Und dann gab es nochmal in Sachsen einen Hengling von dem Herrn Trenhardt, der die Sorten dort beschrieben hat. Oder beschrieben ist immer ein bisschen übertrieben. Das sind halt so Sortenlisten mit ein paar Erwähnungen oder ein paar Präzisierungen. Aber meistens reicht es eigentlich nicht aus, um die Sorten wiederzuerkennen. Ja, also es sind meistens nur Namenslisten mit ein bisschen Text. Ob die Sorten früh oder spät waren oder ob sie gute oder schlechte Rotweinsorten sind oder so, aber nicht so, dass man sie jetzt wiedererkennen könnte. Aber da gab es eben auch einen Hengling mit dem Synonym Hüngerling. Ja. Und dieses Hüngerling kommt sehr wahrscheinlich von Ungarling, also Ungar oder Hungaria heißt es ja. Ja, und aus diesem Hungaria ist wahrscheinlich dann dieser Hüngerling entstanden, weil er ursprünglich aus Ungarn kam. Mhm. Und das macht auch Sinn, weil egal, ob es jetzt der Tauberschwarz war oder nicht, oder der Süßschwarz, Aber diese Richtung Ungarn macht ja Sinn, weil letztendlich diese ganze Sortengruppe, Süßschwarz, Tauberschwarz und die Verwandten, kommen ja letztendlich aus Siebenbürgen, Ungarn. Also Siebenbürgen war ja mal ungarisch, aus dieser Region Beclon, also mittendrin in Siebenbürgen im Zentrum. Und Beclon ist ja ein anderer Name für den Süßschwarz im Jura gewesen. Also sind wir aber weg von der Sorte Hengling.
Also im Prinzip sind jetzt, aber, das waren das Homonyme jetzt.
Aber du hast jetzt da. Wir haben verschiedene Namensbezeichnungen unter diesem Begriff Hengling, wo meistens ein Tauberschwarz oder Süßschwarz
eine andere Genetik dahinter steht.
Verstanden worden ist, aber eine andere Genetik eben dahinter steht. Wobei ich die Genetik vom blauen Hengling habe ich nicht.
Ja, gut, aber visuell ja, sind es zwei verschiedene.
Aber ob sie jetzt verwandt sind oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist eine von den Sorten, wo ich den Genotyp nicht habe. Weiß gar nicht, warum eigentlich, aber egal. Und ja, und dann hast du relativ schnell das Potenzial erkannt von dieser Sorte und sie auch ziemlich schnell hochgepflanzt, sodass wir ein paar Mal jetzt von der Sorte Wein gemacht haben. Aber noch mal kurz zur Sortenbeschreibung. Also sie hat dann ein Blatt eigentlich wie ein fünflappiger Pinot, also hat auch dieses fünflappige Blatt, was man relativ leicht mit Pinot verwechseln kann auf den ersten Blick. Auch etwas stärkere Behaarung noch als beim Pinot, ja, also so ein mittelwollig behaartes
Pinot.
Noir, also unser heutiger Spätburgunder. Und also wenn man fünflappige Pinots hat, im Mischsatz mit diesem blauen Hengling, kann man ein Blatt, muss man genau hingucken, sag ich mal. Ja, das Blatt ist ein bisschen tiefer gelappt noch und so und alles, aber also man kann sich schon unterscheiden, das ist nicht das Problem, aber jetzt ein Laie könnte meinen, das sei ein Pinot. Aber wo es eben überhaupt keinen Zweifel gibt, ist, wenn man einen Blick dann auf die Trauben wirft, ja, und die Traube ist jetzt wirklich tatsächlich so, wie man sich beim Hengling vorstellt, ja, also ein langer Traubenstiel und auch eine lange Traube, die eigentlich im ersten Moment wie ein lockerbeeriger Merlot aussieht. Also ich habe immer so dieses Bild von Merlot.
Große Rispe.
Kurze Äste und lange Traube, aber ziemlich lockerbeerig. Und die Beeren sind auch nicht rund wie beim Merlot, sondern sind leicht oval. Ja. Und, aber so im ersten Moment denkt man, das ist Merlot, lockerbeeriger Merlot. Ja, so. Im Vergleich gibt es natürlich auch andere Sorten, die ähnliche Trauben haben, aber meine erste Assoziation war jetzt halt primär mit Merlot, aber Merlot hat ein ganz anderes Blatt, also insofern gibt es da keine Verwechslungsmöglichkeiten. Und wenn man eben die Traube mal gesehen hat, ist eigentlich auch klar, also der Name Hengling hat tatsächlich seine Berechtigung in dem Fall, was wirklich selten vorkommt, weil meistens sind die Namen ja jetzt nicht an den Merkmalen von den Sorten festgemacht. Ja,
da passt's.
Sondern eben da passt's, ja. Und die Traube ist wirklich, hängt lang an langen Traumstiel und ist sehr ziemlich lockerbeerig und die Beeren sind relativ klein, haben eine harte Beerenhaut und sie faulen nicht. Und sie reifen relativ früh, also so Mitte September kann man sagen, ja, oder ein bisschen später.
Kommt ein bisschen auf den Ertrag an, kann auch mal.
Also, ja, also
ich hatte es schon mal früher, ich hatte es auch schon später
gehabt. Jetzt mal mit, also es ist keine späte Sorte jedenfalls. Irgendwo so mittel, sag ich mal, mittelspät. Ja, mittelfrüh ist sie nicht, aber so mittel bis mittelspät. Also Ende September hat sie eigentlich ihre 100 Grad, ja, also ja. Bei mir zumindest. Und dadurch, dass sie eigentlich nicht fault und auch keine Kirschessigfliege kriegt, kann man sie eigentlich da ein bisschen Mitte Oktober problemlos hängen lassen, wenn man will. Dann hat sie dann irgendwann, weiß nicht, unter 10 oder.
Kann oder, sie haben, ja.
Komm. Ja,
also sie hat wird es dann ruhiger. Ne? Also sie geht auf 100, aber dann wird es.
Ja, aber das war bei den meisten Sorten dann so. Ja, aber sie hat ein hohes Öchsle-Potenzial, was also nicht jede Rotweinsorte hat. Ein Portugieser hat es nicht, oder Trollinger auch nicht. Aber also sie gehört sicherlich zu den hochqualitativen Rebsorten. Aber man muss eben sagen, trotz der großen Traube ist die Saftausbeute relativ gering, weil einfach die Beeren klein sind. Das Ganze ist relativ locker. Und die Beerenhaut ist ziemlich dick, ja, sodass eigentlich am Schluss nicht viel Saft da reinpasst in so eine Beere. Ja, also man muss schon ich sage jetzt mal, aufpassen, wenn man da Ertragsreduzierung machen will, angesichts dieser anfangs relativ großen Trauben. Ne?
Kommt
also,
am Schluss
also man lässt
raus.
Das lieber hängen, ja, und so wie es kommt und hat dann einen akzeptablen Ertrag, aber es gibt keinen übermäßigen Ertrag. Ne? Aber was die Sorte eben hat, ist, dass sie tatsächlich unglaublich stark intensiv färbt. Ja? Sie hat Gerbstoffe, sie hat Tannine, sie hat alles, was ein Rotwein braucht, allerdings mehr so in dem südländischen Bereich.
Ja, ja. Genau.
Du hast ja mehr Erfahrung damit, da kannst du vielleicht deine Erfahrung noch sagen.
Ja gut, in dem Zusammenhang kann man sagen, so stimmt, es ist einfach nochmal ein ganz anderer Rotweintyp. Erstaunlicherweise hat man jetzt einen Weincharakter, den man ja so bei den Rotweinen nördlich der Alpen so nicht kennt, der eher an diese südeuropäische Rotweinstilistik erinnert. Kann man jetzt hier auch haben und eignet sich durchaus auch bestimmt in dem einzelnen anderen Verschnitt mal. Aber es ist eine, so gesehen mal, ein Rotweintyp, den man so noch gar nicht hier hat. Und das trifft, das ist mir zumindest mal aufgefallen, eine gewisse Zielgruppe, die sich gerne mit südeuropäischen Rotwein am Gaumen beschäftigt. Die sprechen dann auch so einen Wein an, die sagen, nee, Spätburgunder, das ist nichts für mich, das ist mir zu dünn oder so, sonst irgendwas. Es gibt ja wirklich ausgesprochene Liebhaber, die so auf diese kräftige, gerbstofftanninbetonte, dunkle Rotweine, die mehr aus dem südeuropäischen Klimaten stammen, stehen. Die finden hier noch ihre Heimat, weil es noch ein bisschen mit Säurestruktur noch hat, ein bisschen fester ist, aber trotzdem eine unheimlich dunkel sind am Gaumen. Ja. Und das ist also mal die Besonderheit dieser Rebsorte. Aber was ich noch raus will, hast du nicht mal gesagt, die gehört zu der Gruppe der Tresor?
Ja, könnte sein, ja. Also, wir sind ja da immer...
Ich will noch gucken. Ja, ich weiß, dass es schwer zu fassen ist, aber du hast sie durchaus mal auch im Rahmen des fränkischen Burgunders erwähnt. Also, sie ist in den Mischsätzen zusammen mit den doch sehr wertvollen Rotweinsorten scheinbar der auch beheimatet gewesen. Ne?
Ja, immerhin war sie jetzt mit diesem fränkischen Burgunder-Mischsatz, oder? Das ist schon mal bemerkenswert. Auch mit dem Pinot, weil da wuchs da ja, also Pinot Noir in dem Fall.
Ja, also an deinem Fundort war sie ja da zwischendurch.
Es gab auch eine Pflanze Pinot, die da auch noch versteckt war und aus dem Gebüsch rausgeguckt hat. Und dann eben dieser Gouest Noir, dieser schwarze Rhönisch in Frankreich, der eigentlich bemerkenswert ist, weil er eben einmal ausgestorben ist. Und zum anderen wahrscheinlich in den Regionen, wo man den weißen Rhönisch, also den Gouais Blanc immer vermutet hat, eigentlich wahrscheinlich der schwarze Rhönisch gemeint war, also dieser Gouais Noir.
Wieder eine andere Baustelle.
Ja, wieder eine andere, weil die Franzosen machen sich dann einfach überall, wo in der Literatur Gouais auftaucht, ist es automatisch der Rhönisch. Und weil er so viele Kinder gemacht hat, muss er ja auch extrem groß verbreitet gewesen sein. Aber wenn man genau hinguckt, ist es sehr, sehr häufig dieser Gouais Noir, ja, der zudem noch weiblich blütig ist. Das kommt noch dazu, so ähnlich wie der Süßschwarz. Und aber eine zylindrische Traube hat, also eine Traube ist ein bisschen anders. Die waren also zusammen im Mischsatz und irgendwie passen die, glaube ich, auch ganz gut zusammen, weil der Gouais Noir, soweit ich das jetzt über die Jahre in Erfahrung bringen konnte, hat einmal eine schöne Aromatik, aber auch eine kräftige Säure. Dann der Franck Pinot, der dieses Pinot, also wie soll ich sagen, burgunderartige, kräftige Burgunderaroma mit reinbringt. Und dann der Hängling, der die Farbe mitbringt, noch ein paar Gerbstoffe, ein paar extra Noten, ein paar würzige Komponenten.
Ja, das macht den Wein wieder haltbarer, ne? Ja, mit dem in seiner Konstitution.
Aber auch ein bisschen breiter, so vom Körper her, sage ich mal. Und in der Mischung, denke ich, war das gar keine schlechte Mischung. Vielleicht noch den Trollinger dann als der dann Saft noch dazu gegeben hat.
Ja, ja, also auf die Menge wieder kommst. Ja, aber macht den dünnen Trollinger wieder dicker.
Der,
ne?
Der Hängling, der dann durch die Farbe, die er halt hat, die starke, das ist fast schwarz, der Wein. Ja.
Färbt auch ruckzuck
könnte durch, man ne? fast wie ein Tinturier eigentlich benutzen, ohne die negativen Eigenschaften, die die Tinturiers meistens haben. Dieses Adstringierende hat er nicht. Und eben auch sehr viel Zuckerpotenzial, das hat der Tinturier in der Regel auch nicht. Also das ist sicher eine sehr gute Sorte, auch um mit Cuvées zu experimentieren, was ja gerade im Süden Spanien oder auch in Frankreich, Südfrankreich ja extrem verbreitet ist. Klar. Also da gibt es ja keinen Rotwein, der irgendwo sortenrein ausgebaut ist, sondern das ist ja in der Regel alles Cuvées mit 2, 3, 4 Sorten in der Regel. Und
wir machen natürlich jetzt erstmal Sorten rein, um die Sorte verstehen zu lernen. Also nicht nur im Umgang im Weinberg, sondern auch am Gaumen muss man eine Sorte verstehen, um dann über Cuvées oder Mischsätze nachzudenken. Also man muss erstmal wissen, was man hat, identifiziert haben, charakterisiert haben, verstehen lernen, wie so eine Sorte tickt. Und dann kann man wieder sagen, so mit was, wo kann man das gut kombinieren. Also deshalb haben wir jetzt bei uns erstmal die Sachen alle recht reinsortig. Wenn man da erstmal so ein Bild kriegt, und das ist ja das, wo ich immer sage, wenn man Geschichte schmecken will, muss man es erstmal definiert haben. Und später kann man da auch wunderschöne Symphonien kreieren am Gaumen.
Also ich könnte mir den auch gut mit dem Affentaler vorstellen zum Beispiel. Und der Affentaler hat ja auch ein ähnliches Blatt. Also es könnte rein, gerade in Württemberg, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Hängling in Württemberg auch verbreitet war, dass Affentaler und Blauer Hängling tatsächlich im Mischsatz ursprünglich mal, die haben ein ähnliches Blatt. Der Affentaler hat auch eine relativ lange Traube, ein bisschen mehr ästige Traube. Also ich denke mal, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Wobei es, wie gesagt, es ist aus der Literatur nicht ersichtlich, welche Sorte jetzt dieser Blaue Hängling von Württemberg tatsächlich war. Man kann da nur rumraten. Aber, oder halt sich an dem orientieren, was jetzt durch die Funde ans Tageslicht gekommen ist. Ja, wir wissen allerdings nicht, was wir nicht gefunden haben. Ja, das ist halt die andere Sache. Aber nochmal zurück. Zu Frankreich, also ich habe noch zwei wahrscheinliche Identitäten gefunden, die mit dem Blauen Hängling übereinstimmen. Das ist einmal der schwarze Zapfner aus dem badischen Raum, Oberrheinebene, Kaiserstuhlgeschichte. Der ist auch nicht so gut beschrieben, aber das, was beschrieben ist, könnte gut passen, sage ich mal. Und sonst weiß eigentlich niemand, was der schwarze Zapfner sonst war. Zapfen kann man auch assoziieren mit Hängling, insofern würde es vielleicht passen. Und dann in dem Fall hätte man dann im badischen, im südbadischen Raum und in Württemberg gehabt, was eigentlich Affentaler stammte ursprünglich auch aus dieser Gegend, der Bühlerraum Affental, da hat er ja den Namen her, ursprünglich der Affentaler, also insofern kann es gut sein, dass das auch einer dieser Affentaler war, der da in dem Gebiet kultiviert worden ist. Und in Frankreich gibt es, vor allem im Nordburgund, so Übergang zur Champagne, gibt es eine Erwähnung von einer Sorte, die mit dieser Tresor-Gruppe, wo man ja den schwarz-blauen Gläfner schon drin hatten, also ein Franc-Pinot, mit dem Beinamen Pendula. Und Pendula ist nichts anderes wie Hängling letztendlich. Mhm. Auch mit beschrieben, mit einer langen Traube und so weiter. Also gute Sorte. Also es war kein Tresor. Tresor hat mehr ein Reifeproblem, vor allem in Nordfrankreich. Also aber der Blaue Hängling hat eigentlich kein Reifeproblem. Der wird eigentlich immer reif. Der ist, was das angeht, ziemlich unkompliziert. Und also es könnte sein, dass die Sorte auch in Frankreich im Zusammenhang im Nordburgund Übergang Champagne im Anbau war, und dann sind wir dann auch relativ schnell wieder in dem Gebiet, wo der blaue Traminer verbreitet war und im Grunde die anderen Sorten auch, schwarz-blauer Riesling, und also das bildet alles ein Konglomerat, wenn man so will. Und aber es ist nicht gesichert, es ist jetzt, sagen wir mal, Hypothese, es kann so gewesen sein, aber man kann es nicht beweisen, und wenn man in der Ampelographie drauf besteht, dass irgendwas bewiesen wird, dann hat man das nicht verstanden, wie diese Wissenschaft funktioniert. Ja. Also es gibt viel schlimmere Fehler, die gemacht worden sind, die man schon längst hätte bereinigen können. Aber da, wo man es halt nicht weiß.
Es ist dünn. Beim Hängling ist die Historie dünn.
Also nicht die Identifikation als Blauer Hängling, also diese Abbildung ist da. Da steht der Name Blauer Hängling.
Passt.
Und es gibt auch gar keinen Zweifel, dass das die Sorte ist. Ja. Aber bei allen anderen Namen ist es halt ein bisschen so, im Dickicht. Ja, weil,
war dabei in den Mischsätzen, definitiv. Einmal gefunden, einmal auch irgendwo erwähnt.
Weil die immer so grob beschrieben worden sind. Das ist immer das Problem. In Frankreich gibt es ja im Wesentlichen bloß Listen. Ja. Also man hat einen Haufen Sorten, die pro Region immer irgendwie aufgeführt werden. Also fünferlei Pinots und was weiß ich, wie viel Chardonnays und sonst irgendwas. Aber, oder eben Gouet Noir, Gouet Blanc, ja, die mal zusammen auftreten, mal separat. Aber man hat eben grundsätzlich in Frankreich das Problem, dass die Sorten einfach da, wo sie im Mischschatz vorgekommen sind, schlecht beschrieben sind, ja. So ähnlich wie beim Bronner auch, da ist er durch die Lande gereist und hat irgendwelche Sortennamen da hinterlassen. 80% der Sorten hat er übersehen in den Mischsätzen, ja, weil er sich ja immer bloß auf Riesling und Silvaner und Traminer konzentriert hat, so ungefähr, und vielleicht noch Orléans. Aber da, wo die Sorten beschrieben worden sind, das waren halt diese Ampelographen, also entweder der Audard oder der Viala oder der Puglia vor allem, so als erster echter Ampelograph, der da die Sorten auch wirklich präzise botanisch beschrieben hat in Frankreich, aber eben deutlich später als in Deutschland, auch mit Bildtafeln und so weiter. Aber das Problem von diesen Ampelographen in Frankreich war immer, dass die eigentlich ausschließlich Sortimentssorten beschrieben haben. Und zwar eben so, wie sie reingekommen sind, ja, mit fünferlei Pinots, die dann halt auf einmal im Sortiment verschieden waren oder eben auch nicht, je nachdem. Ja. Aber das Problem in Frankreich, das hat man schon mal gedeutet, dass nach der Revolution, nach der napoleonischen Landreform, der Adel ja enteignet wurde und die Klöster auch, und das Land wurde dann an die Bauern oder an die Winzer verteilt. Hat jeder dann so ähnlich wie in Georgien, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, hat jeder so einen Streifen Weinberg gekriegt, ja, und was vorher quasi der Kirche als Kollektiv gehört hat und die Winzer quasi bloß im Dienst, im Frondienst der Adeligen oder der Kirche standen oder vielleicht auch mal als Pächter, ja, die dann halt Naturalien abgeben mussten, 50% oder so, haben die dann das auf einmal besessen, aber die Weinberge waren in der Regel für eine Familie nicht besonders groß, und vor allem als dann das mit der Erbfolge angefangen hat und jeder Sohn dann, also die Weinberge dann so ähnlich wie im Schwäbischen gestückelt worden sind, ja, die hatten nicht diese, der erste Sohn erbt alles, sondern hat jeder gleich viel gekriegt, und so ähnlich wie in Württemberg, und dann wurden die Weinberge immer kleiner und kleiner. Und dann ging das halt ziemlich schnell los, dass man die alten Sorten quasi, die relativ vertragsschwach waren, wie Pinot Rouge de la Bourgogne, 15 Hektoliter pro Hektar, das ist jetzt wahrlich nicht viel. Ja. Nee. Also da muss man den Wein schon sehr teuer verkaufen, wenn man mit der Sorte da arbeiten wollte. Also die haben dann angefangen, nicht die Stöcke zu roden, sondern, also so wie man es heute macht, mit der Wurzel aus dem Boden reißen, sondern die haben dann angefangen, grün zu veredeln.
Das heißt, die haben auf den bestehenden Stamm eine Knospe, eine andere Sorte
aufgepfropft. Und in der Regel eben von Sorten, die deutlich ertragreicher waren, also wie jetzt Gamay zum Beispiel. Und je mehr Generationen da vorangeschritten sind, sage ich mal, desto größer wurden die Trauben, die an diesen Reben hingen, ja, aufgepfropft. Also es gab mehrere Grünveredelungswellen, immer so im Abstand von 20 Jahren oder so, jetzt grob. Und dass sie die Stöcke nicht rausgerissen haben, macht natürlich Sinn, weil Traktoren gab es nicht. Es war immer alles eng gepflanzt, so 80 oder einen Meter auf einen Meter.
Die Wurzeln waren ineinander verbunden.
Meistens enger, ja. In Burgund, so wie es beschrieben worden ist, gab es 400-jährige Weinberge, die natürlich extrem verfilzt waren untereinander, ja, was die Wurzeln angeht. Also die konnte man auch gar nicht so rausreißen. Und natürlich hat man, wenn man Grünveredelung macht, den Vorteil, dass man die Reben nicht hochziehen muss, sondern man hat ja den Stamm und die Wurzel hat man schon, und dann braucht man quasi bloß den Grüntrieb, ja, erziehen, sag ich mal, und hat schon im zweiten
Jahr, genau, kommst schneller zu Trauben.
Im zweiten Jahr schon Ertrag. Und hat allerdings den Nachteil, dass man immer, also die hatten ja nicht diese Bogenerziehung wie bei uns, Einzelbogen, sondern in der Regel sahen die Rebstöcke ja aus wie so Kerzenständer mit mehreren Armen, ne, ein Stamm und mehrere Arme. Und in der Regel wurde auf diese Arme aufgepfropft, also man hat dann 5 Triebe auf einen Stock gepfropft und hatte dann quasi wie so einen Zapfen eigentlich gleich im ersten Jahr, wenn es zusammengewachsen ist, eigentlich einen ganz normalen Ertrag, ohne Verlust. Ja. Und das Problem war dann halt, dass je nachdem, was es für Sorten waren, die aufgepfropft worden sind, die mal weggefroren sind oder die Veredelung hat nicht geklappt und es ist abgestorben oder was auch immer. Und dann hat man wieder was Neues drauf gepfropft und so ist es halt passiert, dass im Laufe der Jahrzehnte, relativ wenige Jahrzehnte allerdings, sagen wir mal im Laufe von 50 Jahren, ja, unter Umständen 3 oder 4 Sorten an so einem Stock hingen.
Also nicht jetzt, ja, nur einzelne unterschiedliche Stücke, sondern an einem Weinstock, drei oder vier
Sorten. Weil da eben 5 so Arme waren, ja, ja. Rein theoretisch.
Ja, das ist ja schon ein Grund, warum in der historischen oder in der heutigen Ampelographie bei der Bestimmung so viele Fehler passiert sind, weil man einander da unter den Züchtern getauscht und gemacht hat und hat dann im Prinzip die falschen Sachen gesammelt und wurden dann, weil sie halt falsch versendet wurden, an falscher Stelle dann am anderen Standort wieder, genau, anders identifiziert. Also es ist eines der Grundprobleme der heutigen Ampelographie oder im Durchschnitt.
Vor allem in Frankreich. und natürlich, also was die Ampelographen früher auch nicht gemacht haben, also gerade die dann halt die Bücher geschrieben haben, die sind auch nicht vor Ort gegangen. Es gab nur einen Ampelograph, das war der Herr Bosque. Der hat die nationale Sammlung in Paris, also im Jardin de Luxembourg, da wurde die, also so heißt das Areal da, der ist tatsächlich, also der hat einmal aus ganz Frankreich Edelreiser gesammelt mit dem entsprechenden Etikett, wie sie halt Namen hatten, und ist dann aber auch, also zumindest in die Region um Paris herum, gereist und hat auch wirklich geguckt, was da in den Weinbergen wächst und ob er die Sorten wiedererkennt quasi.
Genau, hat nochmal
gecheckt. Oder ob es was Neues ist, was er noch nicht hatte und so weiter. Ja, also der war ziemlich gut, muss ich sagen, weil der hat auch, so wie er schreibt, die Sorten tatsächlich wiedererkannt im Weinberg. Gut. Und auch welche, die er eben noch nicht hatte und so weiter. Aber das Sortiment ist auch verloren gegangen, leider. Aber es gibt eben diese
Aufzeichnungen,
genau, wo dann eben die Pinots in der Regel runde Beeren haben und nicht. Also gibt so eine Klassifizierung nach ovalen oder runden Beeren, und die meisten Pinots da in dieser Sammlung hatten eben die runden Beeren und nicht die ovalen, wie der Pinot war. Also, aber er war echt die Ausnahme, weil weder der Pulliat noch der Audat noch Viala oder andere sind rumgereist, sondern die haben mal gesagt, so ähnlich wie in Frankreich, das hat ist im Zentralismus, ja, so, hey, da schickt mir mal ein paar Sorten aus der Champagne, ja, oder ein paar Sorten aus.
Mach mal Zettel dran, was du gesammelt hast, ja.
Mach einen Zettel dran und so. Und natürlich waren die Reben nicht markiert, ja, sondern die sind dann halt im Winter los und haben da, wo sie dachten, das ist ein Gamay, ja, haben sie halt Gamay gesammelt oder Pinot oder was auch immer oder Noirien oder Frank Pinot eben, ja, und dann kam das zurück in die Sammlung, da wurde das alles schön aufgepflanzt, so ähnlich auch beim Babo, wenn die Sorten aus Frankreich gekriegt haben. Und dann haben sie halt in der Regel, also waren schon gute Ampelographen, aber eben fixiert auf ihre eigenen Sammlungen, haben die dann halt festgestellt, ja, die 3 Pinots da, die sind verschieden. Ja, zum Beispiel. Oder Babo hat dann festgestellt, ja, François Noir und Pinot und Pace, die alle als Pinot irgendwie gekommen sind, ja, oder als Kläfner oder was weiß ich, oder Frank Pinot, die sind da irgendwie nicht identisch. Ja. Und das ist auch der Grund, also gerade diese Importe aus Frankreich sind der Grund, warum selbst zwischen Babo und Metzger, die ja eigentlich das Buch zusammengeschrieben haben, bei manchen Beschreibungen Unterschiede gibt. Ja, weil, so wie ich das nachvollziehen konnte, hat der Metzger, der war früher als der Babo, der hat aber die Sammlung von dem Babo benutzt, hat aber den Text überwiegend selber geschrieben. Und ein paar Jahre, also 36, das andere war 44. Der Babo hat erst später damit angefangen, hat sich aufs gleiche Sortiment berufen, aber hat unter Umständen, wenn da zwei Arbste waren oder zwei Pinots im Sortiment, einen anderen Pinot beschrieben, als der Metzger beschrieben hat. Und so entstanden dann auf einmal zwei verschiedene Pinots, ja, die von Leuten beschrieben worden sind, die sich eigentlich kannten, aus der gleichen Generation waren. Ja. Also da muss man schon sehr genau aufpassen und hingucken und so weiter, um das überhaupt zu verstehen. Man muss das erstmal verstanden haben, wie die Fehler zustande kamen, und dann kann man überlegen, was dahinter steckt.
So, ja. Und lass uns zurück wieder zum Hängling kommen, ja, und schließen das ab.
Und beim Hängling war es halt, also ich finde ihn als Rotweinsorte ziemlich spannend, muss ich sagen, aber eben vor allem mit der Absicht, ein Cuvée zu machen. Ja. Also er hat diverse Vorteile, wenn man ihn mischt, noch mit anderen Sachen. Man denkt, man kann ihn super mit einer Syrah oder mit Merlot mischen zum Beispiel. Ja.
Er hat ein bisschen outstanding Charakter. Ist nicht so wie die so ein fränkischer Burgunder oder schwarz-blauer Riesling, die sind ja in ihrem Typizität ja ähnlich. Und so ein blauer Arbst hat wieder so ein bisschen den eigentlichen Spätburgunder, geht in die Spätburgunder-Charakteristik. Du hast so Dinge, wo du so hinführen kannst. Aber wenn du einen Hängling hast, hast du einen Hängling. Das ist mal was, ja, was also ganz
man
anderes.
Man kann ihn auch pur machen. Aber
also wie Hartblau, das ist auch was ganz anderes.
Das ist dann so halt ein stark mediterraner Typ. Ja. Ja. Und kräftiger Wein und so, viel Öxle und alles, aber er ist halt ziemlich, hat ein breites Fundament, sag ich mal. Aber im Cuvée ist er ziemlich gut, und man muss es immer wieder betonen, die Sorte war ausgestorben, ich habe nur ein einziges Exemplar gefunden, habe es zum Glück virusfrei gekriegt, sodass man es überhaupt gebrauchen kann. Und es hat sich wieder mal erwiesen, dass eine von diesen uralten Landsorten einfach eine super Sorte ist, ja, die vorher ausgestorben war und von der eigentlich auch niemand was wusste.
Betrachtet man sich das Schicksal der Sorte, kann man auch hier sagen, die wollte wiederentdeckt werden, sie will sich wieder unseren Weinliebhabern zeigen.
Ja, und hättest du nicht die sofort in einer größeren Menge aufgepflanzt, an dem Punkt, wo wir sie hatten, wäre sie im Sortiment untergegangen und wir hätten jetzt das Problem mit der Klassifizierung, was man ja mit dem neuen Weingesetz, vor allem 26 der Namen, dass jede Sorte, aus der Wein gemacht wird, die muss klassifiziert sein. Und wir haben ja im Moment das Problem, dass eigentlich nur die Sorten klassifiziert worden sind, die 2021 im Versuchsanbau standen. Aber alle Sorten, die noch im Sortiment schlummern, ja, in kleineren oder auch größeren Mengen, je nachdem, die sind nicht klassifiziert worden, das sind 70% meines Sortenbestandes. Und die würde dann schwierig werden, ich sage jetzt mal, diesen blauen Hängling unter den Umständen in den Anbau zu bringen. Aber er ist jetzt klassifiziert, also das war kein Problem. Weil man hat einfach die Sorten, die im Versuchsanbau waren, auf die Liste geschrieben.
Ja, der ist noch reingerutscht, so im letzten Moment noch reingerutscht.
Unbefragt und unhinterfragt, ja. Also weder wurde ich befragt, noch sonst jemand. Also die Identitätsprobleme, die heute so aufgebauscht werden, die gab es damals nicht. Da hat man einfach die Liste übernommen und fertig. Und das ist das große Glück, dass wir eigentlich so zumindest die wirklich guten Sorten in die Klassifizierung reingekriegt haben. Was wir auch überwiegend dir zu verdanken haben, dass du da so schnell die Sorten auch gehandelt hast oder auch selber aufgepflanzt hast oder selber Wein draus gemacht hast. Also hätten wir länger hingewartet, dann hätten wir viel mehr Probleme.
Wenn man erst noch untersucht, nochmal Statistik, nochmal, wenn man jetzt irgendwo, und jetzt mit dem neuen Weingesetz, was wir jetzt haben, ist die Einstiegsbarriere oder das Einführen einer Sorte in die Klassifizierung, in das sogenannte Genehmigungssystem hineinzubringen, ist schwierig. Die Hürde ist, es ist nicht schwierig, aber es ist im Moment so, dass da im Moment wenig Bewegung ist, das in diesen Weg da im Moment zu beschreiten. Da brauchst du entsprechend Winzerpartner und, die wollen. Also das ist nicht so ganz so einfach. Wir haben es drin, Gott sei Dank. Wir haben schnell reagiert und können jetzt innerhalb des neuen Weingesetzes mit diesen Sorten arbeiten, mit zwei, drei Hindernissen. Wir haben an anderer Stelle schon erwähnt, gibt es bei der Namensnennung, bei den fränkischen Sorten ein bisschen Problem. Haben wir beim Hängling nicht. Ganz einfach. Er ist drin, sauber, passt. Er ist drin, ja. Kann man verwenden, Namen ist genehmigt, Sortennamen ist da, berührt nichts, alles gut, können wir loslegen und beziehungsweise können ihn weiter unseren Weinliebhabern und Winzern anbieten und werden ihren Spaß haben.
Und wenn man eine Schutzgemeinschaft findet, die ihn aufnimmt in ihre Bücher, kann man auch Qualitätsdokumente davon machen.
Ja, das ist alles bei der Sache nicht erforderlich. Warum? Jetzt sind wir ein bisschen im Weinrecht. Er bringt von Natur her diese Öchsle gerade mit, dass er nie in die Zuckerung muss, in die Anreicherung muss. Und somit ist er ganz gut auch als deutscher Wein, also kellertechnisch zu verarbeiten. Ja, und bei diesen Rebsorten ist die genaue Herkunft, die genaue Lagebezeichnung nicht ganz so entscheidend. Hier achtet eigentlich der Weinkonsument mehr auf die Sorte. Er kennt den Winzer, er weiß, wo der Winzer ist. Dann weiß er, wo der Winzer seine Weinberge hat. Dann weiß er, der ist aus dem Weinberg. Da ist ihm das Ganze bekannt. Also diese Rebsorten leben nicht von einer bestimmten namhaften Lage, die man da jetzt in dem Status quo, der jetzt hat, noch nicht draufschreiben darf, sondern die Rebsorten oder die Weine selbst, die kommen im Moment auf den Markt, an den Weinkonsumenten an, durch ihren Namen eigentlich und durch ihren Weingeschmack. Das ist nämlich viel wichtiger. Was nützt mir die auf dem Etikett, was draufsteht, wenn er nicht schmeckt, schmeckt er nicht, und dann ist es kein guter Wein. Da kann der Graf Bibi draufstehen.
Ist und die Neugier des Konsumenten, der genau. Mal was anderes trinken will als Pinot oder Riesling.
Die Jäger und Sammler unter den Weintrinkern, die da gerne mal auch von dem Trampelpfad abweichen wollen, die finden hier dann eine ganz extrem spannende Sorte am Gaumen. Definitiv. Machen wir es doch. Dann bedanke ich mich.
Bitte, bitte.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Minothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.